Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Ägypten nach dem Ultimatum der Armee. Die Militärs verhandeln mit politischen Parteien über die Zukunft des Landes. Wir schalten nach Kairo. Und der Bundesrat nach der Lex USA. Die Banken sollen mit Einzelbewilligungen Daten in die USA liefern können, sagt Finanzministerin Evelyn Wimmer-Schlumpf.
Diese 12 Banken, die können morgen eine Einzelbewilligung verlangen. Und wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, können sie dann ihre Abwicklungen machen.
Wir fragen, ob das Problem so gelöst ist und wieso der Bundesrat mit seinem Vorschlag erst jetzt kommt. Und zum Schluss sein Besuch in ganz anderen Gefilden. Im Osho Meditation Resort geht es um Liebe, Freiheit, viele Regeln und noch mehr Geld. Echo der Zeit am Mikrofon, Roman Fellinger. Vor einer Stunde ist das Ultimatum abgelaufen, das Ägyptens Armeepräsident Mursi gestellt hat. Die Militärs hatten von ihm verlangt, mit der Opposition, die seinen Rücktritt fordert, einen Kompromiss zu finden. Doch Mursi hat das kategorisch abgelehnt. Philipp Scholkmann in Kairo, wie hat die Armee seit dem Verstreichen dieses Ultimatums reagiert?
Sie hat die politischen Parteien und auch die religiösen Führer zu einem Krisengespräch einberufen. Das läuft im Moment. Gekommen ist die liberale Opposition, also gewissermaßen die Tahrir-Front, vertreten durch den Spitzenpolitiker Mohammed el-Baradei. Ebenso die Spitzen des Islams, das heißt der Imam der Al-Azhar-Universität und der Papst der Kopten. Nicht gekommen aber sind offenbar die Muslimbrüder, also Präsident Mursis Fraktion. Letztlich folgerichtig, nachdem sich Präsident Mursi bis zuletzt geweigert hat, zu den Bedingungen der Armee über einen Ausweg aus dieser Krise zu reden. Das Gespräch, wie gesagt, läuft noch. Wir erwarten eine offizielle Erklärung der Armee, sobald es zu Ende ist.
Und welche Szenarien werden da verhandelt?
Klar ist vorläufig nur, dass die Armee heute Abend in der Pflicht ist, ihr Versuch, die Lösung der Krise via dieses Ultimatum den Politikern zu überlassen. Dieser Versuch ist gescheitert und eine der Varianten, die diskutiert wird, ist offenbar, dass die Verfassung, diese umstrittene Verfassung, für die Mursi so gekämpft hatte, ausgesetzt wird und dass eine Art Sachverständigenrat die politische Führung übernehmen würde, um Neuwahlen vorzubereiten, dies aber natürlich unter Aufsicht der Armee.
Und was hieße das für Präsident Mursi?
Theoretisch könnte er eine Rolle als, sagen wir, repräsentativer Präsident behalten, mehr zur Dekoration, ohne Entscheidungsbefugnis. Er ist ja der gewählte Präsident. Das hätte den Vorteil, dass das Ganze weniger den Geruch des Militärputsches annehmen würde. Aber ein doch sehr verbreitetes Gefühl heute Abend ist, dass er zurücktreten wird, zurücktreten muss. Und sicher ist das die zentrale Forderung der vielen Leute, die bereits wieder auf dem Tahrir-Platz sind.
In der Nacht auf heute sind bei Zusammenstößen zwischen Mursi-Anhängern und Mursi-Gegnern mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Wie ist denn die Lage auf den Straßen von Kairo heute?
An diesen zentralen Plätzen, wo die Protestbewegung sich versammelt hatte, sind wieder viele Leute auf dem Tahrir-Platz, wie erwähnt, aber auch vor dem Präsidentenpalast, dieser anderen Schaubühne der letzten Tage. Die Aktionen sind friedlich bis jetzt und natürlich in gespannter Erwartung, was die nächsten Stunden bringen werden. Die Opposition erhofft sich eine neue Ordnung und damit die Vollendung ihrer Revolution gewissermaßen nach diesem Jahr, dem gescheiterten Jahr Mursi, wie sie sagt. Aber auch die Muslimbrüder demonstrieren heute Abend und sie sprechen eben von diesem Militärputsch. Nicht weit vom Tahrir-Platz hat die Armee vor dem staatlichen Fernsehgebäude Position bezogen und offenbar die Kontrolle über den Sender übernommen.
Besten Dank, Philipp Scholkmann in Kairo. Wir sprechen gleich darüber, was das für Ägypten heißen könnte. Zuerst aber kommen wir zu unserem zweiten Hauptthema. Vor 2 Wochen hat der Nationalrat die Lex USA abgelehnt. Heute nun hat der Bundesrat gesagt, wie er den Steuerstreit mit den Vereinigten Staaten dennoch lösen will. Die Banken sollen einzeln um Bewilligungen anfragen, um Daten nach Washington liefern zu dürfen. Einzelheiten von Max Ackermann.
Schnell soll es nun bei jenen 12 Schweizer Banken gehen, gegen die in den USA bereits eine Strafuntersuchung läuft. Die könnten schon morgen eine Bewilligung beantragen, um dann Daten zu liefern, sagt Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Wir gehen davon aus, dass für diese 12 die Fragen, die noch anstehen und die es bis jetzt verhindert haben, wirklich zu einem Schluss zu kommen, dass mit diesen Bewilligungen in diesen Eckwerten diese ihre Probleme lösen können.
Schwieriger und langwieriger wird es für die weit größere Zahl von Schweizer Banken, die eine solche Strafuntersuchung erst befürchten müssen.
Es wird möglicherweise eine große Anzahl von Bewilligungen sein, die man dann immer wieder in diesem Rahmen überprüfen muss, ob die Eckwerte eingehalten sind.
Welche Eckwerte das genau sind, will der Bundesrat erst nach weiteren Gesprächen mit der amerikanischen Seite bekannt geben. Sicher ist nur, dass der Datenschutz in der Schweiz stärker gewichtet wird als in der abgelehnten Lex USA. Bankmitarbeiter, Treuhänder und Anwälte erhalten einen stärkeren Persönlichkeitsschutz. Die sogenannten Abschleicherlisten dürfen nun zwar geliefert werden, aber nur anonymisiert. Das heisst, Namen von amerikanischen Kunden, die von einer Schweizer Bank zu einer anderen Bank im In- oder Ausland gewechselt haben, werden eingeschwärzt und können nur mittels ordentlicher Amtshilfe erfahren werden.
Wir haben den USA bereits gesagt, dass es gewisse Abstriche gibt an diesem Programm, dass nicht alles umgesetzt werden kann, nicht so wie es vorgesehen ist.
Ob die Amerikaner da schlucken, wird sich weisen. Laut Bundesrätin Wittmer-Schlumpf habe sich die Situation mit den neuen Vorschlägen aber nicht verschärft, allerdings auch nicht entschärft.
Wie weit der Steuerstreit mit den USA, mit den bundesrätlichen Vorschlägen tatsächlich gelöst ist, darüber sprechen wir hier im Echo der Zeit, nach den Nachrichten mit Roland Luder.
Weil Boliviens Staatschef Evo Morales auf seinem Flug von Moskau in die Heimat einen langen, unfreiwilligen Zwischenstopp einlegen musste, will das Land bei der UNO intervenieren. Dies sagte der UNO-Botschafter Boliviens in Genf. Präsident Morales musste auf dem Flug von Moskau nach La Paz unerwartet in Wien landen und stundenlang warten. Verschiedene europäische Staaten hatten der Maschine den Überflug verweigert, offenbar in der falschen Annahme, der ehemalige US-Geheimdienstler Edward Snowden sei an Bord. Morales konnte erst um die Mittagszeit weiterfliegen. Er wird gegen Mitternacht in La Paz erwartet. In Portugal ist unklar, ob Ministerpräsident Passos Coelho sich und seine Mitte-Rechtsregierung halten kann. Portugiesische Medien berichten, dass zwei weitere Minister ihren Rücktritt vorbereiten würden. Nach Finanzminister Victor Gaspar hatte gestern auch Außenminister Portas den Rücktritt erklärt, weil er mit der Sparpolitik des Landes nicht länger einverstanden sei. Die Gewerkschaften wollen am Samstag mit Massendemonstrationen Neuwahlen verlangen. Wegen der politischen Unsicherheit sanken die Aktienkurse an der Börse von Lissabon. Dagegen stiegen die Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen stark an. Und damit gleich zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.675 Punkten, minus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.993 Punkten, plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 23,22 gehandelt, der Dollar zu 94,76 Rappen. Das EU-Parlament erhöht den Druck auf Ungarn. Es hat eine Reihe von Forderungen verabschiedet, mit denen das Land die demokratischen Grundsätze einhalten soll. Unter anderem müssten das Verfassungsgericht und die Medien unabhängig sein, die Rechte von Minderheiten geachtet und die Religionsfreiheit gewährleistet sein. Das Europaparlament hat eine Reform des CO2-Handels gutgeheißen im zweiten Anlauf. Ziel ist es, die CO2-Rechte zu verteuern und so die Industrie in der EU dazu zu zwingen, umweltfreundlicher zu werden. Zu diesem Zweck will die EU-Kommission vorübergehend weniger CO2-Rechte auf den Markt bringen. Das soll dazu führen, dass die Preise steigen. Viele Unternehmen hätten nämlich billige Rechte eingekauft, anstatt in sauberere Anlagen zu investieren. In der Schweiz wird die CO2-Abgabe auf Brennstoffen vom kommenden Jahr an erhöht. Dies, weil das Verminderungsziel im vergangenen Jahr nicht erreicht worden ist, wie das Bundesamt für Umwelt mitteilte. Die Abgabe werde von 36 auf 60 Rappen pro Tonne CO2 erhöht. Die Erhöhung der CO2-Abgabe basiert auf dem Gesetz, das vom Parlament auf Beginn dieses Jahres erlassen wurde. Das Abkommen zur Erbschaftssteuer zwischen der Schweiz und Frankreich kann nun unterzeichnet werden, das teilte der Bundesrat mit. Frankreich wird es künftig möglich sein, Erbschaften von Franzosen zu besteuern, auch wenn die verstorbene Person in der Schweiz gelebt hat oder wenn Immobilien in der Schweiz hinterlassen werden. Das Abkommen muss noch im Parlament behandelt werden. An der Tour de France hat der Brite Mark Cavendish die 5. Etappe von Cagnes-sur-Mer nach Marseille gewonnen. An der Spitze des Gesamtklassements bleibt der Australier Simon Cairns und der Schweizer Michael Albasini verteidigte den 3. Platz. Am Tennisturnier in Wimbledon steht der 1. Halbfinal bei den Männern fest. Der Serbe Novak Djokovic bezwang den Tschechen Tomáš Berdych in 3 Sätzen. Djokovic trifft nun auf den Argentinier Juan Martín del Potro, der den Spanier David Ferrer ebenfalls in 3 Sätzen besiegte. Und ein Blick aufs Wetter. In der Nacht noch einzelne Schauer, morgen im Osten noch etwas Regen, tagsüber zeitweise sonnig bei 20 bis 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Jede Bank einzeln. Das neue Prinzip des Bundesrats zur Lösung des Steuerstreits mit der USA. Wir fragen, was das für die Banken heißt, wie es in Washington ankommt und wie im Bundeshaus. Wie weiter? Die Frage, die sich ganz Ägypten stellt. Wir sprechen über die Rolle der Armee, den Frust der Muslimbrüder und das Gewaltpotenzial. Dann...
El presidente Evo Morales ha sido secuestrado por el imperialismo.
Präsident Morales wurde vom Imperialismus entführt, sagt der bolivianische Vize. Szenen eines diplomatischen Groundings. Und Szenen von Sinnsuche, Sex und Business. Ein Besuch im Hauptquartier des umstrittensten indischen Gurus. Echo der Zeit. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf srf.ch. Die Banken sollen einzeln beim Bund um Bewilligungen anfragen, wenn sie Daten in die USA liefern wollen, um ihre Streitigkeiten mit dem US-Fiskus beizulegen. Schon morgen, sagte Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf, könnten die Banken solche Einzelbewilligungen beantragen. Ob die Banken damit ihre Probleme mit den USA wirklich lösen können, bleibt aber unklar. Philipp Burkhardt.
Lieferlisten. Noch vor wenigen Wochen hat kaum jemand diesen Begriff aus der Bankensprache gekannt. Spätestens seit der Debatte über die Lex USA im Parlament ist er in aller Munde. Lieferlisten, das sind Angaben über Kunden, die von einer Schweizer Bank auf eine andere Bank im In- oder Ausland gewechselt haben. Daten, auf die die USA besonders erpicht sind, weil sie Auskunft darüber geben, wo sich vermutete amerikanische Steuersünder verstecken. Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf sagte auch,
so wie die Rückmeldungen aus den USA sind, sind vor allem diese Lieferdaten, diese Lieferstatistiken für sie wichtig und interessant.
Und ausgerechnet diese Lieferlisten haben Schweizer Banken bisher nicht legal in die USA liefern können. Weshalb ist bis zum heutigen Zeitpunkt nicht ganz klar geworden. Der Bundesrat ist bisher eine einleuchtende Erklärung schuldig geblieben. Nun aber will die Landesregierung diesbezüglich klare Verhältnisse schaffen. Eine Bank, die Lieferdaten in die USA schicken möchte, kann vom Bundesrat eine Einzelbewilligung erhalten. Vorausgesetzt, alle Banken, die auf der Liste angeschwärzt werden, sind vorgängig informiert worden und haben gegen die Lieferung nichts einzuwenden. Dies ist vor allem für diejenigen 12 Schweizer Banken eine gute Nachricht, die bereits im Visier der USA sind. Darunter so prominente Institute wie die Credit Suisse, die Bank Julius Baer oder die Basler und die Zürcher Kantonalbank. Über sie sagt Bundesrätin Wittmer-Schlumpf,
für die 12 Banken wird es möglich sein, im Rahmen dieser Eckwerte eine Lösung zu finden.
Um einiges weniger klar präsentiert sich die Situation für alle anderen Schweizer Banken, die US-Kunden mit unversteuerten Geldern betreut haben. Für sie haben die USA eigentlich ein Programm vorbereitet, wie sie es nennen. Ein Programm, mit dem eine Bank ihre Schuld abtragen kann, indem sie die Namen von Bankmitarbeitern und sogenannten Dritten, Treuhändern, Vermögensverwaltern und Anwälten verrät, die sich beim Verstecken von US-Geldern aktiv beteiligt haben. Auch all diese Banken sollen zwar beim Bundesrat Einzelbewilligungen zum Liefern von Namen beantragen können, die Hürden werden aber höher sein als bei der Lösung, die der Bundesrat ursprünglich mit der Lex USA vorgeschlagen hat, betont die Finanzministerin.
Es wird nicht möglich sein, die Daten von Dritten und von Mitarbeitenden, die sich in einer bestimmten Art und Weise betätigt haben, so zu übermitteln, wie man das mit dem Gesetz hätte machen können. Die Dritten und die Mitarbeitenden haben sämtliche Datenschutzrechte und die Möglichkeit nach Arbeitsrecht, wie wenn sie nicht in diese betroffene Gruppe gehören würden. Also das wird erschwert sein.
Mitarbeitende und Dritte können sich also gegen die Herausgabe ihrer Namen wehren. Gerade im Fall der Dritten könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie vor Gericht Recht erhalten würden, hat der Bundesrat schon in seiner Botschaft zur Lex USA festgehalten. Damit aber könnte eine betroffene Bank ihre Verpflichtungen gegenüber den USA nicht vollständig erfüllen. Ob die USA ihr Programm unter diesen Umständen überhaupt noch anbieten wollen, ist offen. Jetzt werde es darum gehen, die Ausgangslage den USA zu erklären, sagt Bundesrätin Widmer-Schlumpf.
Bundesrätin Widmer-Schlumpf deutet es an, ob der Steuerstreit auf die vom Bundesrat vorgeschlagene Weise wirklich gelöst werden kann. Das entscheidet sich letztlich in den USA. Frage deshalb an Beat Zoltermann, unseren USA-Korrespondenten. Wie reagiert man in Washington?
Das amerikanische Justizdepartement hat noch nicht reagiert auf die letzte Wendung in diesem Steuerstreit und ich rechne ehrlich gesagt auch nicht mit einem Kommentar zum jetzigen Zeitpunkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die USA nun zuerst aus erster Hand, sprich von der Schweizer Verhandlungsdelegation, erfahren möchten, wie dieser Plan B des Bundesrats in der Praxis aussieht, insbesondere auch die geheimen Eckwerte aussehen.
Das Verfahren, das der Bundesrat vorschlägt, wird Verzögerungen mit sich bringen. Schlucken das die US-Steuerbehörden?
Das ist die große Frage. Verzögerung vermutlich, aber auch der Umfang der Informationen könnte etwas kleiner sein, als die USA das eigentlich wollen. Das ist, sagen Steueranwälte hier drüben, dann wohl etwas weniger heikel, wenn die US-Behörden auch mit der nun vorgestellten Lösung an genügend Informationen gelangen, um dann über das aktuell gültige Doppelbesteuerungsabkommen an die eigentlich gesuchten Kundendaten zu kommen. Falls die Informationen aber nicht ausreichen für solche Gesuche oder wenn sie nicht zu erhalten sind, dann wäre das für die USA natürlich unbefriedigend und kaum akzeptabel. Auch wenn alle Seiten redlich daran seien, eine Lösung zu finden, sagen die Anwälte, könne es nicht ausgeschlossen werden, dass nicht heute oder morgen, aber dann noch irgendwann eine weitere Schweizer Bank angeklagt wird. Die Geduld der USA, die sei nicht grenzenlos.
Beat Zoltermann aus Washington zu den möglichen US-amerikanischen Reaktionen auf den Entscheid des Bundesrats, der den Steuerstreit mit Einzelbewilligungen lösen will. Die Reaktion der Schweizer Politiker, der Banken und der Bankmitarbeiter hat Thomas Oberer.
Gespannt haben heute die Bankmitarbeiter auf den Entscheid des Bundesrates gewartet. Mit der vorgelegten Lösung könnten sie leben, sagt Denise Scherwe vom Bankpersonalverband.
Ja, wir denken, dass diesmal die Interessen der Mitarbeiter wahrgenommen worden sind und dass diese Eckdaten eben schauen, dass es einen besseren Schutz für die Mitarbeiter gibt im Rahmen dieser Datenlieferung.
Gut sei, dass die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter jetzt via Datenschutzgesetz geschützt würden. Das sieht auch Patrick Neubühl vom Verband Treuhand Suisse ähnlich. Auch er unterstützt die Lösung des Bundesrates.
Wir begrüßen die grundsätzlich, weil sie pragmatisch ist und auch die Dritte jetzt eben richtig geschützt werden via Datenschutzgesetz. Und wir sind grundsätzlich mit der Einzelbewilligung als solches, sehen wir die beste Variante von den verschiedenen, die es gegeben hätte.
Dritte wie Treuhänder, Anwälte oder Vermögensverwalter müssten nun informiert werden, bevor ihre Daten an die USA übermittelt werden. Und sie könnten sich vor allem vor Gericht dagegen wehren, betont Treuhand Suisse. Noch zurückhaltend gibt sich heute die Bankiervereinigung. Grundsätzlich sei es zu begrüßen, dass der Bundesrat nun seine Verantwortung wahrnehme und eine Lösung suche, sagt Rebecca Garcia. Aber noch sei vieles unklar.
Wir gehen davon aus, dass die Eckwerte, die ja von der amerikanischen Seite noch bewilligt werden muss, hier sicher dazu tauglich sind, eine Lösung zu finden oder herbeizuführen. Wir müssen aber warten, wie diese Eckwerte aussehen, bevor wir uns zu einer solchen definitiven Aussage festlegen können.
Zufrieden ist dagegen Datenschützer Hans-Peter Thür. Er glaubt aber, dass die jetzt beschlossenen Rekursmöglichkeiten für Betroffene die Lösung des Steuerstreites verzögern könnten.
So wie es jetzt konzipiert ist, das Ganze, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zeitraubende und umfangreiche Rechtsverfahren gibt.
Bei den Politikern hat der Entscheid des Bundesrates wenig Überraschung ausgelöst. Sie habe ihn so erwartet, sagt SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer.
Es ist auch eigentlich eine Bestätigung, dass die Ablehnung dieser Lex USA meines Erachtens richtig war. Formell ist es nun Sache des Bundesrates bzw. des entsprechenden Banken zu handeln.
Auch FDP-Präsident Philipp Möller fühlt sich bestätigt, dass die Lex USA gar nicht nötig gewesen sei. Nicht zuletzt, weil jetzt offenbar die 12 Banken, die bereits im Fokus der US-Justiz stehen, ihre Probleme ganz einfach lösen können.
Diese 12 Banken, das war von Anfang an klar, sind nicht betroffen, kommen nicht in das US-Programm, weil gegen diese 12 Banken seit einem Jahr, mehr als einem Jahr, schon bereits ermittelt wird. Und da hat man nur noch die Lieferlisten verlangt von Seiten der Amerikaner. Und diese Lieferlisten, die kann der Bundesrat selbstständig bewilligen, wenn sie denn gefordert werden.
Weniger überzeugt ist CVP-Ständerat Pirmin Bischoff. Er glaubt, für ein Aufatmen sei es noch zu früh.
Jetzt ist die Prognose die, dass je nachdem, ob die Amerikaner sich bereit erklären oder nicht, mit diesen Daten zu leben, dass der Steuerstreit eben noch lange andauern kann und dass die meisten Schweizer Institute und die betroffenen Mitarbeiter nicht wissen, wie es weitergeht.
Reaktionen aus Politik und Wirtschaft. Der Bundesrat hat immer wieder betont, es brauche ein Gesetz, um den Steuerstreit mit den USA zu lösen. Jetzt hat er doch eine Lösung präsentiert. Oliver Washington im Bundeshaus. Wieso erst jetzt?
Ja, die Frage stellt sich tatsächlich, insbesondere mit Blick auf die 12 Banken, die bereits heute im Visier der USA sind. Ich erinnere daran, im Parlament machte man sich Sorgen, die USA könnten zum Beispiel die Basler Kantonalbank anklagen, sollte das Parlament Nein sagen zu Lex USA. Und nun sagt Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf vor den Medien, dass mit der Bundesratslösung die 12 Banken ihre Probleme mit den USA wohl lösen könnten. Das irritiert schon ein wenig und entsprechend stellt sich die Frage, warum hat der Bundesrat nicht früher gehandelt? Die Finanzministerin sagte darauf vor den Medien, der Bundesrat wollte eben keine Lösung lediglich für diese 12 Banken, sondern für alle Banken. Wenn das tatsächlich so ist, dann stellt sich die Frage, ob der Bundesrat nicht die falsche Strategie eingeschlagen hat.
Eine Lösung also für die 12 Banken, die bereits in einem Strafverfahren sind und für die anderen Banken, denen auch potenziell eine amerikanische Strafklage drohen kann, hat der Bundesrat da noch keine Lösung gefunden?
Nein, eigentlich nicht. Das ist so. Es ist offen, wie stark diese restlichen Banken mit den USA kooperieren können. Ob sie die gewünschten Daten den Amerikanern liefern können oder nicht, entscheiden werden am Schluss die Richter. Sie werden abwägen müssen zwischen den Interessen von Bankmitarbeitern oder auch von Anwälten, die eben nicht wollen, dass ihre Daten in die USA geliefert werden, und den Interessen der Banken, die diese Daten eben genau liefern wollen. Interessant in diesem Zusammenhang ist ein Urteil eines Genfer Gerichts. Dieses hat kürzlich in erster Instanz in einem konkreten Fall die Lieferung von Bankdaten, also von Mitarbeiterdaten, verboten. Es hat argumentiert, dass für die Lieferung von Mitarbeiterdaten eben keine genügende rechtliche Grundlage bestehen. Ob das die nächste, die zweite Instanz auch so sieht, wissen wir natürlich nicht, aber es zeigt einfach, dass das alles ziemlich umstritten ist und schwierig werden dürfte.
Und was, wenn die Amerikaner auch in anderen Fällen nicht zu den von ihnen verlangten Daten kommen?
Dann steht natürlich die Befürchtung im Raum, dass die USA eben dann eine Bank anklagen könnten. Und um das zu verhindern, hier hört man von denjenigen Parteien, die im Parlament Nein gesagt haben zu Lex USA, dann sollen die Banken eben von sich aus die weiteren Daten den USA liefern, auch wenn sie so Schweizer Recht brechen müssen. Nicht mehr zur Diskussion steht die Option, dass der Bundesrat dann Notrecht anwenden soll und den Banken eben gestützt auf Notrecht die Lieferung von weiteren Daten erlauben soll. Diese Option steht tatsächlich auch für den Worst Case nicht mehr zur Diskussion.
Die vom Bundesrat gewünschte Lex USA ist im Parlament ja vor allem wegen rechtsstaatlicher Bedenken gescheitert. Ist denn die neue Lösung rechtsstaatlich unbedenklicher?
Wir haben auch heute eine unschöne Situation zur Erinnerung. Bei der Lex USA ging es ja darum, dass das Parlament so etwas hätte Ja sagen müssen und eben nicht wusste, was eigentlich die Konsequenzen sein würden. Zudem hätte das Parlament mit der Lex USA für die Banken das Recht ein wenig angepasst. Beides rechtsstaatlich problematisch. Diese beiden Probleme, die haben wir heute nicht mehr, aber wir haben ein anderes. Wenn der Bundesrat nun wohl in Dutzenden von Fällen Einzelfallbewilligungen erteilt, dann reizt er dieses Instrument der Einzelfallbewilligungen ziemlich aus. Und es geht dabei immer darum, dass der Bundesrat den Banken erlaubt, einen Artikel im Strafgesetz zu verletzen. Auch das ist unschön. Fazit, wie auch immer man den Steuerstreit mit den USA lösen will, der Rechtsstaat gerät dabei immer an seine Grenzen.
Einschätzungen aus dem Bundeshaus von Oliver Washington. Einigt euch, sagte Ägyptens mächtige Armeeführung an die Adresse der Regierung und der Opposition, sonst streiten wir ein. Eine Einigung kommt nicht in Frage, wenn Präsident Morsi bleibt, sagte die Opposition. Ein Rücktritt kommt nicht in Frage, sagte Morsi selbst. Nun ist das Ultimatum verstrichen, Opposition und Morsi-Anhänger sind auf den Straßen und ganz Ägypten wartet gespannt, was jetzt kommt. Philipp Scholkmann, wir haben zu Beginn dieser Sendung kurz miteinander gesprochen. Gibt es etwas Neues aus Kairo?
Nein, diese Krisengespräche, die die Armee einberufen hat mit Teilen der politischen Spitzen, sind offenbar immer noch im Gang. Jedenfalls haben wir bis jetzt kein Kommuniqué, das angekündigt wurde von Seiten der Armee für das Ende dieser Krisentreffens gesehen. Wir warten immer noch.
Beide Seiten, Morsi und die Opposition, geben sich hart, verwenden eine sehr aggressive Rhetorik. Das könnte ein gefährlicher Moment sein für Ägypten.
Ja, die letzten Tage haben ja auch gezeigt, dass bei aller Hoffnung auf einen Neubeginn, der Millionen in die Straßen gebracht hat, übers Wochenende friedlich, eben doch auch ein großes Gewaltpotenzial da ist. Auf beiden Seiten gibt es zum Äußersten entschlossene Kräfte und es gibt die Befürchtung, dass zum Beispiel eben die Islamisten, die sich um ihren Wahlsieg betrogen fühlen könnten, das nicht einfach so hinnehmen werden, wenn es nicht doch noch gelingt, jetzt irgendwie in letzter Minute sie einzubinden in diesen Prozess. Es wird also sehr darauf ankommen, wie geschickt die Armee jetzt vorgeht in dieser sehr schwierigen Phase.
Die Opposition ist in diesen Gesprächen mit der Armee, Sie haben es gesagt, vertreten durch Mohamed El-Baradei, den ehemaligen Chef der UNO-Atombehörde. Ist er der neue Oppositionsführer?
Er wächst vielleicht an dieser neuen Aufgabe, aber eher wie übrigens alle anderen Spitzen dieser liberalen und linken Opposition, eben dieser Tahrir-Front gewissermaßen, ist eher unbeliebt in der breiten Bevölkerung. Man sagt, er, wie die anderen auch, hätten keine Bodenhaftung. Baradei selbst findet auch nicht die richtigen Worte, um Volkes Seele anzusprechen. Und ich denke, das ist eine Hypothek so oder so, wie es jetzt weitergeht, wenn wir an künftige Wahlen zum Beispiel denken, wo ja die Opposition Spitzenkandidaten portieren müsste. Und es ist wohl symptomatisch, dass nicht sie eben diese Spitzen, diese alten Männer letztlich, sondern eine Basisbewegung, wie diese Tamarot-Rebellenbewegung, den Esprit der Stunde gepackt hat, die verbreitete Wut und Enttäuschung mit ihrer Unterschriftenkampagne und den Massendemonstrationen eben jetzt, die am Wochenende begonnen haben und andauern und sie und eben nicht diese Politiker diese Wut zu kanalisieren wusste.
Und wie steht es denn mit der Beliebtheit der Armee? Die mischt sich ja jetzt wieder stärker in die Politik ein. Hat sie dafür die Unterstützung der Bevölkerung?
Es ist gerade vor 5 Minuten unter meinem Fenster ein Konvoi mit Soldaten durchgefahren und der wurde frenetisch applaudiert von der Bevölkerung, die da steht und aufbricht zum Tahrirplatz, der über die Brücke hinweg ist von meinem Standort aus. Mit anderen Worten, ja, im Moment hoffen sich auf der Seite der Opposition, aber wohl auch darüber hinaus viele von ihr, die Armee, den Ausweg aus der Krise. Sie hat ja diese schillernde Rolle in Ägypten, dass sie einerseits mit dem alten Regime in Verbindung gebracht wird, andererseits als Schiedsrichterin gesehen wird und jetzt steht sie eindeutig als Schiedsrichterin da, während die Morsi-Befürworter natürlich um Morsi selbst genau das denunzieren und ihr vorwerfen, sie mische sich ein und beende gewissermaßen die Revolution und hier findet die Rückkehr über die Einmischung der Armee zur alten Ordnung statt.
Aber wird man diese Schiedsrichterin, diese Armee auch wieder los?
Die meisten erwarten tatsächlich, dass sie nicht selbst die Macht langfristig wieder übernehmen will. Und sie hat ja schlechte Erfahrungen auch gemacht, unmittelbar nach der Revolution, nach dem Sturz von Mubarak in dieser Rolle. Man erwartet, dass sie diesen Prozess nun begleiten will und ermöglichen zu einer neuen zivilen Ordnung, wie immer die denn aussieht. Aber im Hintergrund wird sie natürlich auch in Zukunft die entscheidende Rolle behalten in Ägypten. Das steht außer Frage.
Eines der ganz großen Probleme des Landes ist die marode Wirtschaft, die Armut. Hätte denn die Armee hier mehr Möglichkeiten, etwas zu tun als Morsi und seine Leute?
Die Herausforderungen sind sicher gewaltig für wer auch immer die Macht jetzt übernimmt, die Inflation, die hohe Arbeitslosigkeit, das immer teurere Leben, die gesunkenen Devisenreserven, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Aber Was der Wirtschaft sicher helfen könnte, wäre mindestens ein Minimum an politischer Stabilität. Und das hat Morsi eben nicht hingekriegt. Wenn der Armee das gelingt, nur schon ein Stück weit, ist sie einen Schritt weiter auch wirtschaftlich.
Zur Stunde berät die Armee über die Zukunft des Landes. Wie könnte es denn jetzt weitergehen?
Wie gesagt, wir wissen es nicht. Dieser Prozess läuft, diese Beratungen, und wir erwarten ein Kommuniqué, das uns Klarheit verschafft. Viel diskutiert wird die Möglichkeit eben, dass ein Fahrplan jetzt entsteht, der die Verfassung außer Kraft setzen würde und dass allenfalls, so heißt es hier jedenfalls, ein Sachverständigenrat die politischen Geschäfte unter der Führung der Armee übernehmen würde und Neuwahlen, Parlamentswahlen und Präsidentenwahlen vorbereiten würde. Wie lange dieser Prozess geht, das kann vielleicht Monate, möglicherweise ein Jahr gehen, bis diese Wahlen stattfinden. Aber das ist alles Spekulation zur Stunde. Wir haben nichts Gesichertes.
Da steht also fast alles auf der Kippe. Wie geht denn die Bevölkerung in Kairo mit dieser Spannung um?
Ich glaube, man kann sagen, dass die Nation gewissermaßen den Atem anhält heute Abend. Es gibt das Risiko der Gewalt, das haben wir schon angesprochen haben, aber eben auch diese aufgekratzte Hoffnung von vielen, dass jetzt ein Neubeginn möglich wird. Man sieht Leute mit Fahnen auf den Tahrirplatz schreiten. Wie gesagt, auf dem Tahrirplatz selber sind wieder Zehntausende versammelt und warten. Aber was auch gesagt werden muss, der Verkehr rollt in den Quartieren zum Teil weiter, wenn auch etwas flüssiger als sonst. Also es steht nicht alles still jetzt in der ägyptischen Metropole.
Besten Dank, Philipp Scholkmann. Besten Dank nach Kairo. Wenn sich etwas tut in Kairo, Sie hören es bei uns im Echo der Zeit ab 19 Uhr in der zweiten Sendung. Aber jetzt ist es 18.31 Uhr. Sie hören noch das Echo der Zeit der Erstausgabe. Und hier geht es weiter mit der diplomatischen Krise auf dem Wiener Flughafen und den Sinnkrisen im spirituellen Club Med. Eigentlich wollte Boliviens Präsident Morales gestern nach einem Besuch in Moskau nach Hause reisen. Doch sein Flugzeug wurde in Wien gestoppt, nachdem Gerüchte kursierten, er habe den Ex-CIA-Mann Edward Snowden an Bord, verweigerten ihm mehrere europäische Länder den Überflug. Nach einer Nacht in Wien schwächert, ist Morales jetzt zwar wieder unterwegs, doch die Empörung in Lateinamerika bleibt. Franco Batte.
Nach 13 Stunden mühsamer Warterei auf dem Flughafen, und das vor den Augen von Journalisten, sprach Boliviens Präsident Evo Morales undiplomatischen Klartext.
Frente esta detención, secuestro, casi de...
Er sei verhaftet und in Geiselhaft genommen worden, sagte das müde und erschöpft wirkende Staatsoberhaupt dem ORF ins Mikrofon. Einen historischen Fehler hätten die Länder begangen, die für seine Festhaltung in Wien verantwortlich seien. Zwar war am Morgen der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer persönlich herbeigeeilt, um seinem bolivianischen Amtskollegen auf seinem Lounge-Sofa Gesellschaft zu leisten. Allein es nützte wenig, die Empörung über den Vorfall verbreitete sich rasend schnell, vor allem in Lateinamerika. Zu Hause in La Paz in Bolivien sprach Vizepräsident Alvaro Garcia am Fernsehen zu den Völkern der ganzen Welt.
Queremos decirle a los pueblos del mundo que el presidente Evo Morales ha sido secuestrado por el imperialismo.
Der Imperialismus habe Präsident Morales entführt. In der Sprache vieler linker lateinamerikanischer Politiker ist das Wort Imperium gleichbedeutend mit den USA. Mit anderen Worten, hinter dem Manöver steckten die Vereinigten Staaten, die Snowden unter allen Umständen verhaften wollten. Ein Schlag ins Wasser sei das aber gewesen, denn Snowden sei nie an Bord seiner Maschine gewesen, beteuerte Morales und fügte süffisant an, die USA verfügten über genügend Spitzel, um herauszufinden, mit wem er unterwegs sei. Harsch reagierte auch Argentiniens Präsidentin Kirchner. Nun seien alle verrückt geworden, twitterte sie und meinte damit wohl vor allem jene europäischen Länder, die den Überflug offenbar verweigert hatten. Nichts könne eine solche Respektlosigkeit gegen das Staatsoberhaupt eines Landes rechtfertigen, sagte der Generalsekretär der Organisation amerikanischer Staaten in Sulsa. Morales beschuldigt konkret Frankreich, Italien, Spanien und Portugal, ihm den Überflug zunächst verweigert zu haben. Aus den Kapitalen dieser Länder war zunächst wenig zu hören. Madrid wies den Vorwurf zurück. Paris, Rom und Lissabon schwiegen.
Osho, oder Bhagwan, wie er sich früher nannte, predigte die Liebe und erntete damit Kritik und sehr viel Geld. Tausende Westler und Westlerinnen scharten sich in den 70er Jahren um den indischen Guru mit den listigen Augen und dem langen Bart. Sein Ashram in Pune galt als Hort der freien Liebe und schockierte die Anwohner. Seit 1990 ist Osho tot, doch sein Business lebt weiter. Seine Bücher verkaufen sich millionenfach, noch immer pilgern Westler auf Sinnsuche nach Pune. Auch Karin Wenger war dort, auf der Suche nach seinem Geschäftsmodell.
Sechs Uhr morgens im Osho-Auditorium. 50 Männer und Frauen in langen weinroten Roben schreien, jammern, springen und weinen, entfesselt wie von Sinnen, schamlos. Das ist die dynamische Meditation.
You just let it all out. Simply seeing it is all that is required.
Lass alles einfach raus. Das ist das Einzige, was es braucht, um dich zu befreien von all dem, was du unterdrückst, erklärt der Engländer John Andrews. Der weißhaarige 70-jährige Arzt mit dem durchdringenden Blick kam mit 30 zu Osho, der sich damals noch Bhagwan nannte, und ging nie mehr weg. Heute ist er einer der Verantwortlichen im Meditationsresort. Osho habe nichts von konventioneller Meditation gehalten.
You know, all rubbish. They were designed for people who lived 25 centuries ago.
Alles Blödsinn, sagte Osho. Stillsitzen, sich auf den Atem konzentrieren, um den Geist zu beruhigen, das waren Methoden für den Menschen, der vor 2500 Jahren lebte. Wir aber sind 500 Kanalwesen, voller Zwänge, von Natürlichkeit keine Rede. Stillsitzen funktioniert nicht mehr. So hat Osho die dynamische und andere Meditationen entwickelt. Durch Tanz und Bewegung sollen alte Muster durchbrochen, Konventionen zerstört werden. Freiheit als oberste Devise, auch in der Liebe und der Sexualität. Osho kam 1931 als Chandra Mohan Jain, als eines von 11 Kindern, in einem kleinen indischen Dorf zur Welt. Er studierte Philosophie und hielt nach dem Studium ausgedehnte Vortragsreisen und Meditationscamps. Dabei kritisierte er den vom Volk verehrten Gandhi. Dieser verherrliche die Armut. Indien aber brauche Kapitalismus, Geburtenkontrolle und Technologie, um aus seiner Rückständigkeit zu entkommen. Der selbsternannte spirituelle Führer provozierte, schockierte und faszinierte. In den 70er Jahren stießen zu seinen indischen Schülern immer mehr Westler hinzu. Seine Anhänger waren bald so zahlreich und spendenwillig, dass sie 1974 in der indischen Stadt Pune zwei Villen kauften. Hier entstand der Ashram. Meditationen und Therapien wurden angeboten, auch solche, bei denen Sex mit wechselnden Partnern angeregt wurden. Sexuelle Blockaden müssten zuerst gelöst werden, ehe sich das wahre Wesen des Menschen entfalten könne, glaubte Osho. In Pune selbst war der Ashram bald als Hort der Sexorgien verschrien, Osho, der Sexguru. Blödsinn, konterte der Engländer John.
Absolute crap. His basic point was, all relationships should be about love and not law.
Alles, was er sagte, war, Beziehungen müssen sich um Liebe drehen, nicht um Gesetze. Das war revolutionär. Osho hat an Konventionen gerüttelt und die Inder haben ihn dafür gehasst. Das sieht man in Pune noch heute anders. Osho habe seine gesamte Lehre von spirituellen Führern, Philosophen und Psychologen zusammengeklaut, kritisiert Dipti Gupta, eine emeritierte Professorin der Universität Pune. Sie war mit einem Osho-Anhänger verheiratet. Seit einigen Jahren ist sie es nicht mehr.
My husband got so impressed by him and his teachings.
Mein Mann ließ sich von Osho so beeindrucken, dass er seine Familie vergaß und seine ganze Zeit mit Osho verbrachte. Wie kann einer so geblendet werden? Osho und seine Anhängerschaft sind voller Widersprüche. Osho verurteilte jedes Hierarchiedenken. Aber die Männer und Frauen folgten ihm blindlings. Er predigte die absolute Freiheit. Aber Journalisten müssen heute einen Vertrag unterschreiben, der Regeln für die Berichterstattung festlegt, wenn sie über das Meditationsresort schreiben wollen. Und jene Leute, die jahrelang die Auflösung des Egos geübt hatten, zerfleischten sich in bitteren Machtkämpfen, als Osho 1990 starb. Viele seiner Jünger verließen Pune.
Eine Sinnkrise folgte. Der Ashram ist seither kein Ashram mehr, sondern das Osho Meditation Resort. Und nur als solches darf es bezeichnet werden, das steht im Journalistenvertrag. Im Jacuzzi räkeln sich ein paar Besucher in weinroten Badekleidern. Vor dem Pool sitzen andere beim Café Latte. Eine junge Yogalehrerin aus Lausanne ist zum ersten Mal hier. Sie habe den inneren Frieden und neue Meditationstechniken gesucht, sagt die Frau. Aber die ersten drei Tage habe sie nur Wut verspürt.
Les trois premiers jours, j'avais beaucoup de colère. J'ai détesté, parce que il y avait toutes ces règles et il fallait s'habiller en marron et
all diese Regeln, weinrote Roben am Tag, weiße am Abend, weinrotes Badekleid, keine Wasserflasche im Meditationsraum, dogmatisch. Und alles ist teuer. Osho hat einen Kult für die Reichen erfunden. Das stört mich. Osho besaß mehr als 90 Rolls-Royces und teure Uhren. Gier, sagen die einen. Eine gelungene Werbeaktion, die anderen. Denn so sei ihm in der westlichen Konsumgesellschaft die Aufmerksamkeit der Journalisten und damit tausender potenzieller Anhänger gewiss gewesen. Wer heute im Osho Meditationsresort arbeitet, der tut das gratis und franco. Arbeit als Meditation heißt das Programm. Ein 3-Tages-Pass kostet jedoch 2040 Rupien plus Registrierungsgebühr von 1130 Rupien und HIV-Test macht total 4320 Rupien, 68 Franken. Für einen wie ihn nicht erschwinglich, sagt ein Rikscha-Fahrer, der vor dem schwarzen Marmoreingang steht und seit 15 Jahren die Besucher des Zentrums von A nach B fährt.
Yeah, I like it inside. Yeah, inside is so beautiful. These are rich people. If you have a lot of money, inside you go.
Wenn du reich bist, kannst du da rein, wenn du arm bist, nicht. Der Ashram ist heute ein Businesszentrum. Seit Osho tot ist, fehlt die Energie. Meditation sei der letzte Luxus. Die Leute in Pune bräuchten zuerst Geld für ihr Fladenbrot. Dann komme der Farbfernseher, nicht die Meditation, sagt der langjährige Osho-Anhänger John Andrews.
Well, you have a choice. You either keep it like 3-star and charge 3-star, or you make it 5-star and charge 5-star.
Du hast also die Wahl. Entweder du machst ein 3-Sterne-Meditationsresort und verrechnest 3 Sterne. Oder eben 5 Sterne. Und weil der Chef nun mal ein 5-Sterne-Mann war, ist doch klar, was es sein muss.
Yes, close your eyes and look with him. Go deeper as you can go.
Am Abend sitzen ein paar Besucher vor großen Lautsprechern im Pavillon und lauschen Oshos Worten. Es ist nur eine Handvoll von Leuten. Osho rät ihnen, Gott nicht über den Wolken zu suchen, sondern in sich zu finden. Als Osho wieder schweigt, beginnt die Musik. Jeder tanzt schweigend für sich. Die Männer und Frauen scheinen dasselbe zu suchen wie jene in den 70er Jahren, sich selbst oder einen Hirten. Doch dieser ist nirgendwo zu finden in diesem spirituellen Club Med.
Der Besuch bei den Sinnsuchern in Pune. Karin Wenger war dort. Das war's vom Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Roman Fellinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.